You.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rufus Beck liest den Schluss des Romans Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Es ist der 22. November 1865. Die bemannte Mondmission der Columbiade steht kurz vor dem Start. Ein riesenhaftes Teleskop wurde auf dem Gipfel Long's Peak des Felsengebirges von Missouri installiert, um die Himmelsreise zu beobachten. Das Raumschiff Columbiade wurde mit 400.000 Pfund hochentzündlicher Schießbaumwolle beladen, ein äußerst gefährliches Unterfangen, das aber dank der Existenz eines Gottes der Artillerie gelang. Jetzt gehen die Vorbereitungen in die finale Phase, bevor die Herren Nickel, Barbicane und Ardon einsteigen.
Es war nur noch das Projektil hineinzubringen und auf der dichten Lage Schießbaumwolle aufzustellen. Aber bevor man dieses letzte Problem in Angriff nahm, wurde das für die Reise Unerlässliche im Projektilwagen zurechtgestellt. Es war eine ganze Menge und hätte man Michel Ardan gewähren lassen, so hätte es bald den ganzen, den Reisenden vorbehaltenen Raum eingenommen. Man kann sich kaum vorstellen, was dieser liebenswürdige Franzose alles zum Mond mitnehmen wollte. Einen wahren Ballast unnötiger Dinge. Aber Barbicane legte sich ins Mittel und man musste sich auf das streng Notwendige beschränken. Einige Thermometer, Barometer und Fernrohre wurden in den Koffer zu den Instrumenten gesteckt. Ferner nahmen sie 3 Büchsen und 3 Jagdkarabiner für Explosivgeschosse mit, dazu viel Pulver und Blei. »Man weiß nicht, mit wem man dort zu tun haben wird«, sagte Michel Ardan. »Menschen oder Tiere können es übel nehmen, dass wir ihnen einen Besuch machen. Man muss sich also vorsehen.« Im Übrigen wurden neben den Verteidigungswaffen Pickel, Hacken, Handsägen und andere unentbehrliche Werkzeuge mitgenommen, nicht zu sprechen von Bekleidungsstücken für alle Temperaturen, von der Kälte der Polarregionen bis zur Hitze der Tropen. Michel Ardan hätte gern eine Anzahl Tiere dabei gehabt, wenn auch nicht von jeder Gattung ein Paar, denn er hielt es nicht für notwendig, Schlangen, Tiger, Alligatoren und andere Raubtiere auf dem Mond heimisch zu machen. »Nein«, sagte er zu Barbicane, »aber Arbeitstiere wie Ochse oder Kuh, Esel oder Pferd würden gut dorthin passen und uns vielleicht sehr nützlich sein.« »Ich gebe das zu, lieber Ardan«, erwiderte der Präsident des Gun Club, »aber unser Projektilwagen ist keine Arche Noah. Das soll weder seine Bestimmung sein, noch ist er dafür eingerichtet. Also bleiben wir innerhalb der Grenzen des Möglichen.« Endlich. Nach langen Debatten kam man überein, sich mit einer vortrefflichen Jagdhündin, die Nickel gehörte, und einem munteren, riesenstarken Neufundländer zu begnügen. Einige Kisten Samen von Nutzpflanzen wurden zu den unerlässlichen Gegenständen gerechnet. Hätte man Michel Ardan gewähren lassen, so hätte er auch einige Säcke Erde mitgeschleppt, um darauf zu säen. Für alle Fälle nahm er ein Dutzend junger Bäumchen mit, welche sorgfältig in Stroh eingepackt in einen Winkel des Projektils gestellt wurden. Nun blieb noch die wichtige Lebensmittelfrage, denn man musste sich für den Fall vorsehen, dass man in eine durchaus unfruchtbare Gegend des Mondes geraten würde. Barbicane richtete es so gut ein, dass für ein ganzes Jahr Vorrat mitzunehmen möglich wurde. Man muss jedoch beifügen, um niemanden zu erstaunen, dass diese Lebensmittel aus Konserven von Fleisch und unter Druck auf kleinste Volumen zusammengepresstem Gemüse bestanden, die viel Nährwert hatten. Nicht viel zur Abwechslung, aber bei solch einer Fahrt durfte man nicht anspruchsvoll sein. Ferner eine Branntweinreserve, etwa 200 Liter, aber Wasser nur für 2 Monate, denn infolge der neuesten astronomischen Beobachtungen zweifelte niemand mehr, dass auf der Oberfläche des Mondes eine gewisse Quantität Wasser vorhanden sein müsse. Auch hinsichtlich der Lebensmittel wäre es unsinnig gewesen zu glauben, dass Erdbewohner dort keine Nahrung fänden. In dieser Beziehung bestanden für Michel Ardan gar keine Zweifel mehr, sonst hätte er sich auch nicht zur Reise entschlossen. Als die verschiedenen Gegenstände in dem Projektil aufgestellt waren, wurde das zur Hemmung des Rückstoßes bestimmte Wasser eingelassen und das Leuchtgas in seine Behälter gepumpt. Von kohlensaurem und kaustischem Kali nahm Barbicane für alle Eventualfälle einen hinreichenden Vorrat mit, um 2 Monate lang den Sauerstoff erneuern und die Kohlensäure entfernen zu können. Ein äußerst sinnreicher Apparat sollte, automatisch wirkend, der Luft ihre belebenden Eigenschaften wiedergeben und sie vollständig reinigen. So war denn das Projektil gerüstet. Es war nur noch notwendig, dasselbe in die Kolumbiade hinabzubringen. Eine recht schwierige und gefährliche Operation. Das enorme Geschoss wurde auf den Gipfel von Stoneshill gebracht, wo starke Kähne es fassten und schwebend über den metallenen Schacht hielten. Es war ein Moment ängstlicher Besorgnis. Wenn unter dem ungeheuren Gewicht die Ketten rissen, so wäre durch das Herabfallen einer solchen Masse unfehlbar die Entzündung der Schießbaumwolle erfolgt. Zum Glück trat dieser Fall nicht ein. Und nach einigen Stunden lagerte das behutsam in die Seele der Kanone hinabgesenkte Projektil auf der baumwollenen Unterlage wie auf einem Pulverkissen. Seine Schwere hatte keine andere Wirkung, als dass die Ladung der Kolumbiade stärker zusammengepresst wurde. »Ich habe verloren«, sagte der Kapitän und überreichte dem Präsidenten Barbicane $3,000. Barbicane nahm, zumal von einem Reisegefährten, dieses Geld nicht gerne an, aber er musste Nichols Beharrlichkeit nachgeben, der, bevor er die Erde verließ, alle seine Verbindlichkeiten erfüllen wollte. »Dann«, sagte Michel Ardan, »habe ich nur noch einen Wunsch für Sie, mein wackerer Kapitän.« »Und der wäre?«, fragte Nichol. »Dass Sie auch Ihre beiden anderen Wetten verlieren mögen, dann werden wir sicherlich nicht auf der Strecke bleiben.« Feuer. Der 1. Dezember nahte heran, ein bedeutungsvoller Tag. Denn wenn der Abschuss des Projektils nicht an diesem Abend um 10.46 Minuten und 40 Sekunden durchgeführt wurde, so würden über 18 Jahre verfließen, bevor der Mond unter denselben Bedingungen wieder in Erdnähe kommen und im Zenit stehen würde. Es war prächtiges Wetter. Trotz der Nähe des Winters glänzte die Sonne und badete in ihren Strahlen dieser Erde, welche um einer neuen Welt willen zu verlassen, drei ihrer Bewohner sich anschickten. Wie viele verbrachten die Nacht vor dem so ungeduldig ersehnten Tag schlaflos. So manche Brust war von der schweren Last des Wartens beklommen. Aller Herzen schlugen voll Unruhe, außer Michel Ardans. Dieser Mann, den nichts aus seiner Gemütsruhe brachte, kam und ging mit seiner gewöhnlichen Geschäftigkeit und nichts an ihm ließ darauf schließen, dass sein Geist ungewöhnlich in Anspruch genommen sei. Seit dem frühen Morgen bedeckte eine unzählbare Menge die Gefilde, welche sich unabsehbar um Stoneshill herum bis in die Unendlichkeit hinein ausdehnen. Jede Viertelstunde brachte die Eisenbahn noch mehr Neugierige von Tampertown her. Diese Zuwanderung stieg bald ins Fabelhafte, und nach Schätzung des Tampertown Observer wandelten im Laufe dieses denkwürdigen Tages 5 Millionen Zuschauer auf dem Boden Floridas. Seit einem Monat bivakierte der größte Teil dieser Menge in der Umgebung des Werkhofs und legte den Grund zu einer Stadt, die nachher Ardens Town genannt wurde. Die Ebene war mit Baracken, Blockhäusern, Hütten, Zelten bedeckt, und diese vergänglichen Behausungen beherbergten eine so zahlreiche Bevölkerung, dass sie den Neid der größten Städte Europas weckte. Da waren alle Völker der Erde vertreten, es wurden alle Sprachen der Welt gleichzeitig gesprochen, in wirrem Durcheinander, wie einst zu biblischen Zeiten um den Turm zu Babel. Hier vermengten sich die verschiedenen Klassen der amerikanischen Gesellschaft in absoluter Gleichheit. Bankiers, Landwirte, Seeleute, Kommissionäre, Makler, Baumwollpflanzer, Großhändler, Schiffsleute, Beamte drängten und stießen sich mit primitiver Ungeniertheit. Die Kreolen Louisianas fraternisierten mit den Farmern Indianas. Die Gentlemen aus Kentucky und Tennessee, die eleganten und hochmütigen Virginia verkehrten mit den halbwilden Pelzjägern von den Seen und den Händlern aus Cincinnati. Gegen Abend legte sich eine dumpfe, geräuschlose Bewegung wie die Schwüle vor schweren Naturereignissen auf diese harrende Menge. Unbeschreibliches Missbehagen beherrschte die Geister, peinliche Niedergeschlagenheit, unerklärliche Beklemmung beengte die Gemüter. Jeder wünschte, es möge vorüber sein. Gegen 7 Uhr wurde dieses bedrückende Schweigen plötzlich unterbrochen. Der Mond stieg am Horizont empor, begrüßt von etlichen Millionen Hurras. Er war pünktlich zum Treffen da. Das Geschrei drang bis zum Himmel empor, ein Orkan von Applaus, während die blonde Phoebe friedlich an einem wunderbaren Himmel glänzte und die berauschte Menge mit liebevollsten Strahlen streichelte. In diesem Moment erschienen die drei unerschrockenen Reisenden. Bei ihrem Anblick verdoppelte sich der Lärm. Urplötzlich und wie aus einer riesigen Fontäne schoss der Nationalgesang hoch. Yankee Doodle drang im Chor aus 5 Millionen Kehlen gleich rauschendem Sturmwind in die äußersten Bereiche der Luft hinauf. Nach diesem unwiderstehlichen Aufschwung verstummte der Gesang. Die letzten Akkorde verklangen nach und nach, die Geräusche legten sich und eine schweigende Bewegung durchlief die tief ergriffene Menge. Inzwischen waren der Franzose und die beiden Amerikaner in den umzäunten Raum getreten, an welchem die Wogen der Menschenmassen emporschlugen. Sie erschienen in Begleitung der Mitglieder des Gun Club und der von den europäischen Observatorien entsandten Deputationen. Barbicane erteilte mit kühler Ruhe seine letzten Befehle. Nickel schritt mit geschlossenen Lippen, die Arme auf dem Rücken gekreuzt, mit festem, gemessenem Tritt umher. Michel Ardan, stets leichten Herzens, in perfekter Reisekleidung, mit Ledergamaschen und Reisetasche, von weiter braunsamtner Kleidung umwallt, mit der Zigarre im Mund, teilte im Vorbeigehen warme Händedrücke mit fürstlicher Freigebigkeit aus. In unversiegbarer Laune, munterster Heiterkeit, lachend und scherzend, schnitt er dem würdigen J.T. Maston Grimassen. Mit einem Wort, Franzose und, was noch schlimmer ist, Pariser bis zur letzten Sekunde. Es schlug 10 und nun wurde es Zeit, in dem Projektil Platz zu nehmen. Die zum Hinabsteigen notwendigen Verrichtungen, das Zuschrauben des Verschlusses, das Hinwegschaffen der Kräne und Gerüste über der Mündung der Kolumbiade kosteten eine gewisse Zeit. Der Moment des Abschieds war gekommen. Eine rührende Szene. Trotz seiner fieberhaften Munterkeit empfand Michel Ardan eine tiefe Gemütsbewegung. J.T. Maston hatte unter seinen trockenen Lidern eine alte Träne gefunden, die er wahrscheinlich für eine solche Gelegenheit aufgehoben hatte. Er vergoss sie auf die Stirn seines lieben, guten Präsidenten. »Soll ich doch mitkommen?« sagte er. »Noch ist es Zeit.« »Unmöglich, alter Freund«, erwiderte Barbicane. Nach einigen Augenblicken befanden sich die drei Reisegefährten im Projektil und hatten den Deckel der Öffnung innen fest zugeschraubt. Die Mündung der Kolumbiade klaffte nach Entfernung des Gerüstes frei himmelwärts. Nickel, Barbicane und Michel Ardan waren in ihrem metallenen Waggon eingeschlossen. Die allgemeine Bewegung der Gemüter zu schildern, die nun ihren Höhepunkt erreichte, ist unmöglich. Der Mond verfolgte seine Bahn am Firmament in reinster Klarheit, die funkelnden Lichter der Sterne überstrahlend. Er befand sich jetzt auf halbem Weg zwischen Horizont und Zenit. Jeder begriff also leicht, dass man vorhalten musste, wie der Jäger vor den Hasen, den er treffen will. Eine Stille zum Erschrecken lastete auf der ganzen Szene. Kein Windhauch über der Erde, kein Atemzug aus den Lungen. Die Herzen wagten keinen Pulsschlag. Alle Blicke waren angstvoll auf die klaffende Mündung der Kolumbiade gerichtet. Murchisons Augen begleiteten den Zeiger seines Chronometers. Kaum noch 40 Sekunden und jede dauerte eine Ewigkeit. Bei der 20. lief ein Raunen durch die Menge. Es fiel den Zuschauern ein, dass die eingeschlossenen Reisenden ebenso die schrecklichen Sekunden zählten. Man hörte einzelne Rufe, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Feuer! Da drückte Murchison mit dem Finger auf die Taste des Zündapparats, stellte die Stromverbindung her und schickte einen elektrischen Funken auf den Grund der Kolumbiade. Es ertönte ein fürchterlicher, unerhörter, übermenschlicher Knall, der nicht zu beschreiben ist. Weder Blitzschlägen noch Vulkanausbrüchen vergleichbar. Eine himmelhohe Feuersäule schoss aus dem Boden wie aus einem Krater empor. Die Erde erbebte und kaum ein Zuschauer konnte den Bruchteil eines Augenblicks lang das Projektil sehen, wie es inmitten flammender Dünste siegreich in die Lüfte emporsauste. Bedeckter Himmel. Der Feuerstrahl, der sich weiß glühend und ungeheuer hoch zum Himmel erhob, verbreitete sein Licht über ganz Florida und für einen unmessbar kurzen Augenblick trat über einen beträchtlichen Teil des Landes der Tag an die Stelle der Nacht. Die unermessliche Feuergarbe wurde 100 Meilen weit auf dem Meere vom Golf wie vom Atlantik gesehen und mancher Schiffskapitän trug in sein Logbuch die Erscheinung eines riesenhaften Meteors ein. Ein wahres Erdbeben begleitete die Explosion. Florida wurde bis in die innersten Tiefen erschüttert. Die Pulvergase, durch die Hitze gedehnt, drängten mit unvergleichlicher Gewalt die Luftschichten zurück. Und dieser künstliche Sturm, 100-mal stärker als Orkane, raste wie ein Wirbel mitten durch die Atmosphäre. Nicht ein einziger Zuschauer blieb aufrecht stehen. Männer, Frauen, Kinder wurden umgelegt wie die Ähren beim Hagel. Es entstand ein entsetzlicher Tumult. Eine große Anzahl Personen wurde schwer verletzt. J.T. Maston, der aller Vorsicht zuwider sich allzu weit vorgewagt hatte, wurde 120 Fuß weit weggeschleudert und flog wie eine Kugel über die Köpfe seiner Mitbürger. 300.000 Menschen waren einen Moment betäubt und erstarrt. Der Luftdruck warf die Baracken um, riss die Hütte nieder, entwurzelte die Bäume in einem Umkreis von 20 Meilen, verfolgte die Züge der Eisenbahn bis nach Tampa, stürzte wie eine Lawine über die Stadt und zerstörte eine Menge Häuser, unter anderem die Marienkirche und das neue Börsengebäude, welches seiner ganzen Länge nach gespalten wurde. Einige Fahrzeuge im Hafen wurden gegeneinander geworfen und versanken. Ein Dutzend Schiffe, die vor der Reede ankerten, wurden an die Küste getrieben, nachdem ihre Ankerketten wie Baumwollfäden zerrissen waren. Der Kreis dieser Zerstörungen war noch weiter ausgedehnt und reichte über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus. Doch um auf Florida zurückzukommen. Als der erste Moment des Tumults vorüber war, erwachten die Verwundeten, die Betäubten, die ganze Menge und wahnsinniges Geschrei. »Hurra für Adam! Hurra für Barbicane! Hurra für Nickel!« drang zum Himmel empor. Einige Millionen Menschen mit der Nase in der Luft, mit Fernrohren, Brillen und Operngläsern bewaffnet, forschten in den Lüften, ihre Verletzungen und Erregungen vergessend, nur mit dem Projektil beschäftigt. Aber sie suchten vergebens. Es war nicht mehr zu sehen. Man musste sich gedulden und auf Telegramme von Long's Peak warten. Der Direktor der Sternwarte zu Cambridge, Herr Belfast, war auf seinem Posten im Felsengebirge und diesem geschickten, ausdauernden Astronomen waren die Beobachtungen anvertraut. Aber ein Umstand, den niemand einkalkuliert hatte, der an sich leicht vorauszusehen gewesen wäre, gegen den man jedoch nichts tun konnte, stellte die Ungeduld des Publikums auf eine harte Probe. Das bisher so schöne Wetter änderte sich. Der Himmel wurde düster mit Gewölk verhüllt. War es anders möglich, nach der fürchterlichen Umschichtung in der Atmosphäre und der Ausbreitung einer ungeheuren Menge von Dampf, die von der Explosion von 400.000 Pfund Pyroxyl stammten? Die ganze Ordnung der Natur war durcheinandergebracht worden. Darüber sollte man sich nicht wundern, denn auch bei Seeschlachten hat man oft wahrgenommen, dass durch die Kanonensalven der Zustand der Atmosphäre plötzlich verändert wurde. Am folgenden Tag war bei Sonnenaufgang der Horizont mit dichtem Gewölk bedeckt. Ein schwerer, undurchdringlicher Vorhang zwischen Himmel und Erde, der leider bis zu den Regionen des Felsengebirges reichte. Dies war ein Verhängnis. Überall in der Welt wurden Proteste laut. Aber die Natur berührte dies wenig. Und gewiss, nachdem die Ordnung in der Atmosphäre von den Menschen gestört worden war, mussten diese sich auch die Folgen gefallen lassen. Während dieses ersten Tages suchte jeder, den düsteren Wolkenschleier zu durchdringen, aber vergebens. Zudem irrte man auch, wenn man seine Blicke zum Himmel richtete, denn infolge der Erdumdrehung befand sich das Projektil jetzt über den Köpfen der Antipoden. Wie dem auch sei, als die Nacht wiederkam, undurchdringliche finstere Nacht, war der Mond wohl am Horizont, aber nicht zu sehen. Man konnte meinen, er entziehe absichtlich seinen Anblick den Verwegenen, die nach ihm geschossen hatten. Eine Beobachtung war also nicht möglich und die Depeschen aus Long's Peak bestätigten diese missliche Widerwärtigkeit. Jedoch, wenn der Versuch glückte, so mussten die am 1. Dezember um 22 Uhr 46 Minuten und 40 Sekunden abends abgefahrenen Reisenden am 4. um Mitternacht ankommen. Daher geduldete man sich bis dahin ohne allzu viel Murren, zumal es doch sehr schwierig gewesen wäre, einen so kleinen Gegenstand mit dem Teleskop im Weltraum zu beobachten. Am 4. Dezember wäre es nun wohl von 8 Uhr abends bis um Mitternacht möglich gewesen, die Spur des Projektils, das wie ein schwarzer Punkt vor der glänzenden Mondscheibe erscheinen musste, zu verfolgen. Aber der Himmel blieb unbarmherzig bedeckt, was die Erbitterung des Publikums auf die Spitze trieb. Man ging so weit, gegen den Mond Schmähungen auszustoßen, weil er sich gar nicht zeigen wollte. So ist das leider immer bei uns hier unten. J.T. Maston reiste verzweifelt nach Long's Peak. Er wollte selbst beobachten. Er hatte nicht den mindesten Zweifel, dass seine Freunde am Ziel ihrer Reise ankämen. Zudem hatte man noch nicht gehört, dass das Projektil irgendwo auf den Inseln oder Kontinenten der Erde wieder niedergefallen sei. Und J.T. Maston zog gar nicht in Betracht, dass es in eines der Meere gestürzt sein könnte, die drei Viertel der Erde bedecken. Am 5. gleiche Witterung. Am 6. gleiches Wetter. Die halbe Welt wurde von Ungeduld verzehrt. Man schlug die unsinnigsten Mittel vor, um die am Himmel angesammelten Wolken zu zerstreuen. Am 7. schien der Himmel ein etwas anderes Aussehen zu bekommen, aber die Hoffnung währte nicht lange. Am Abend verhüllte wiederum ein dichter Wolkenvorhang das bestirnte Himmelsgewölbe. Nun wurde die Lage ernst. In der Tat, am 11. um 9:11 vormittags musste der Mond in sein letztes Viertel treten. Nach Ablauf dieser Frist würde er stets abnehmen und wäre auch das Wetter wieder völlig heiter, so würden doch die Aussichten für die Beobachtung immer schlechter. Der Mond zeigte dann einen stets geringer werdenden Teil seiner Scheibe und am Ende wäre es Neumond, das heißt, er ginge zugleich mit der Sonne unter und auf, deren Strahlen ihn völlig unsichtbar machen würden. Dann müsste man bis zum 3. Januar um 12:24 warten, um bei Vollmond die Beobachtungen wieder aufzunehmen. Die Zeitungen veröffentlichten diese Erwägungen mit 1000 Kommentaren und verhehlten dem Publikum nicht, dass es sich mit einer Engelsgeduld wappnen müsse. Am 8. nichts. Am 9. zeigte sich die Sonne wieder einen Augenblick, als wolle sie der Amerikaner spotten. Lautes Hohngeschrei empfing sie, ohne Zweifel dadurch beleidigt, zeigte sie ihre Strahlen nur umso spärlicher. Am 10. keine Änderung. Aber am 11. tobten fürchterliche Stürme in der Atmosphäre, wie sie zwischen den Wendekreisen vorkommen. Starke Ostwinde fegten die so lange angehäuften Wolken hinweg, und am Abend stieg das Nachtgestirn mit halb verdunkelter Scheibe majestätisch zwischen den klaren Sternkonstellationen am Himmel empor. Ein neues Gestirn. In derselben Nacht verbreitete sich die so ungeduldig erwartete Nachricht mit der Schnelligkeit eines Blitzstrahls in allen Staaten der Union und durchlief, den Ozean überquerend, alle Telegraphendrähte des Erdballs. Das Projektil war durch den Riesenreflektor zu Long's Peak entdeckt worden. Es folgt hier die vom Direktor des Observatoriums zu Cambridge gegebene Meldung. Sie enthält die wissenschaftliche Schlussfolgerung über das große Experiment des Gun Club. Long's Peak, 12. Dezember. An die Herren Mitglieder des Observatoriums zu Cambridge. Das vermittels der Kolumbiade zu Stones Hill abgeschossene Projektil ist von den Herren Belfast und J.T. Maston am 12. Dezember um 8:47 abends beobachtet worden, als der Mond eben in sein letztes Viertel tat. Das Projektil ist nicht an seinem Zielpunkt angelangt, sondern daneben, jedoch nahe genug, um von der Anziehungskraft des Mondes festgehalten zu werden. Seine Bewegung in gerader Richtung hat sich in eine Kreisbewegung von ungeheurer Geschwindigkeit verwandelt. Es wird in einer elliptischen Bahn um den Mond herum fortgerissen, sodass es zum eigentlichen Trabanten desselben geworden ist. Genauere Angaben über dieses neue Gestirn zu machen, ist noch nicht möglich. Man kennt weder seine Umlauf- noch seine Umdrehungsgeschwindigkeit. Seine Entfernung von der Mondoberfläche wird mit etwa 2833 Meilen angenommen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, welche eine Änderung im Stand der Dinge herbeiführen könnten. Entweder die Anziehungskraft des Mondes wird überwiegen und die Reisenden gelangen dann an ihr Ziel. Oder das Projektil kreist bis zum Ende der Jahrhunderte in unveränderter Bahn um den Mond. Darüber werden die Beobachtungen einmal Auskunft geben, aber bis jetzt hat der Versuch des Gun Club nichts weiter erzielt, als dass unser Sonnensystem ein neues Gestirn erhalten hat. J.M. Belfast. Wie viele Fragen wurden durch dieses unerwartete Ereignis aufgeworfen? Was für ein Problem voller Geheimnisse den wissenschaftlichen Untersuchungen der Zukunft vorbehalten? Dank dem Mut und der Opferbereitschaft dreier Männer hatte der anscheinend so unproduktive Versuch, eine Kugel zum Mond zu schießen, ein Ergebnis von unermesslicher Tragweite gezeitigt. Hatten auch die in dem neuen Trabanten eingeschlossenen Reisenden ihr Ziel nicht erreicht, so gehörten sie doch wenigstens der Mondwelt an, kreisten um das Nachtgestirn und zum ersten Mal konnten Menschen in alle seine Geheimnisse eindringen. Die Namen Nicol, Barbicane, Michel Ardan haben sich in den Annalen der Astronomie ruhmvoll verewigt. Denn diese kühnen Forscher haben sich im Verlangen, den Kreis der menschlichen Kenntnisse zu erweitern, verwegen in den Weltenraum gewagt und in dem seltsamsten Unternehmen aller Zeiten ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Wie dem auch sei, als die Meldung aus Long's Peak sich verbreitete, wurde die ganze Welt von Staunen und Schrecken erfüllt. Gäbe es eine Möglichkeit, diesen kühnen Erdbewohnern Beistand zu leisten? Nein, ganz gewiss nicht. Denn sie hatten sich durch die Überschreitung der von Gott den Kreaturen der irdischen Welt gesteckten Grenzen außer Verbindung mit der Menschheit gesetzt. Sie hatten für 2 Monate Luft. Mit Lebensmitteln waren sie auf 1 Jahr versehen. Aber dann? Die gefühllosesten Herzen schlugen bang bei dieser fürchterlichen Frage. Ein einziger Mensch konnte sich der allgemeinen Verzweiflung nicht anschließen. Ein einziger hatte Zuversicht. Der seinen Freunden ergebene, gleich ihnen entschlossene und kühne J.T. Maston. Übrigens verlor er sie nicht aus den Augen. Der Posten Long's Peak war von nun an sein Wohnsitz, der Spiegel des unermesslichen Reflektors sein Horizont. Sobald der Mond emporstieg, fixierte er ihn im Sehfeld seines Teleskops, verlor ihn keinen Moment aus den Augen und begleitete ihn beharrlich auf seiner Bahn durch die Sternenräume. Mit unermüdlicher Geduld beobachtete er die Bahn des Projektils vor seiner silbernen Scheibe. Und wahrhaftig, der würdige Mann blieb in fortwährender Verbindung mit seinen 3 Freunden und gab die Hoffnung nicht auf, sie wiederzusehen. »Wir werden mit Ihnen korrespondieren«, sagte er jedem, der ihn hören wollte, »sobald die Umstände es gestatten. Wir werden Kunde von Ihnen bekommen und Sie von uns. Zudem weiß ich, dass es kluge, erfinderische Männer sind, die alle Hilfsquellen der Kunst, der Wissenschaft bei sich haben. Damit richtet man aus, was man will. Und ich bin völlig sicher, dass Sie Ihr Schicksal meistern werden.«
Rufus Beck mit dem Schluss des Romans Von der Erde zum Mond von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. In der kommenden Woche hören Sie die Erzählung Mario und der Zauberer von Thomas Mann, gelesen von Gerd Westphal.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben grundsätzlich den Weg für eine Wiederaufrüstung Europas freigemacht. Auf dem EU-Krisengipfel zeigten sie sich bereit, ihre Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In einer gemeinsamen Erklärung begrüßen die Staats- und Regierungschefs den Vorstoß von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Europa aufzurüsten. Sie wurde beauftragt, bald detaillierte Vorschläge zu machen. Von der Leyen ist dafür, die EU-Schuldenregeln zu lockern und weitere Anreize zu setzen, um die nationalen Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Insgesamt sollen bis zu 800 Milliarden Euro mobilisiert werden. Hintergrund ist der vorläufige Stopp der US-Militärhilfen für die Ukraine. Die meisten Gipfelteilnehmer sind auch bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen. Nur Ungarn war dagegen.
In der Ukraine hat es einen massiven Angriff auf die Energieinfrastruktur des Landes gegeben. Laut Energieminister Haluschenko sind